Du musst dein Lesen ändern. Der Podcast für Literatur und Kritik von der Buchhandlung Wassermann und Blankenese.
Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Du musst dein Lesen ändern, dem Podcast für Literatur und Kritik. Mein Name ist Tobias Lenzler, ich bin freier Kulturjournalist und Doktorand an der TU Chemnitz.
Guten Morgen, Tobi. Wir sitzen hier am Morgen, deswegen darf man das sagen. Ich bin Pascal Matthäus und bin Co-Inhaber der Buchhandlung Wassermann in Blankenese.
Ja, Pascal, wie immer haben wir uns zwei Bücher vorgenommen, die wir zum einen loben und zum anderen tadeln wollen. Und ich hoffe, dass wir uns auch heute darüber einig werden, wie wir die Bücher finden. Ich würde mal sagen, auf sie mit Gebrüll.
Und angebrüllt wird heute als erstes ein Autor der leisen Töne. Haha, was für eine schöne Anmoderation. Robert Seethaler hat ein neues Buch geschrieben. Ich glaube, jedes Mal, wenn Robert Seethaler ein neues Buch auf den Markt bringt, ist das doch etwas, wo die Feuilletonwelt und auch die Leserschaft aufmerkt. Ein sehr beliebter, sehr erfolgreicher Autor aus Österreich, Schauspieler von Beruf, bevor er anfing, Bücher zu schreiben, hat sehr erfolgreiche Titel in seiner Karriere schon vorgelegt. Ein ganzes Leben fällt vielleicht vielen gleich ein. Oder auch Der Trafikant, ein Roman über Sigmund Freud in Wien spielend. Und dann ist vielleicht noch zu nennen Das Café ohne Namen, was der letzte Roman von Robert Seethaler war, der mir sehr gut gefallen hat, wie ich an dieser Stelle gleich einmal sagen möchte. Der aufmerksame Hörer, die Hörerin ahnt vielleicht, weshalb. Der neue Roman nämlich heißt Die Straße und ist bei Klaassen erschienen und ist ein ungewöhnlicher Roman, was die formalen Kriterien, wenn man sie anlegen möchte, angeht. Die formale Gestaltung, möchte ich sagen. Es ist ein Episodenroman ohne Hauptfigur mit einem ziemlich bunten Tableau von Figuren, die alle eint, dass sie in einer Straße ansässig sind, dort leben und oder arbeiten. Es ist die Heidestraße in einer ungenannten Stadt. Und was Seethaler macht, ist immer sozusagen schlaglichtartig ihre Perspektiven aufscheinen lassen, auch in unterschiedlichen Anflügen. Es ist viel wörtliche Rede darin, innerer Monolog. Manchmal ist aber auch die dritte Person das Mittel der Wahl, um den Blick eines dieser Anrainer auf diese Straße zu zeigen. Es geht viel um die menschlichen Interaktionen zwischen diesen Figuren und am Ende verlassen wir die Straße wieder, ohne dass, man kann nicht sagen, ohne dass etwas passiert wäre, aber ohne dass sozusagen eine durchgehende Geschichte mit einem Anfang, einem Höhepunkt und einem Ende erzählt worden ist, sondern es ist mehr sozusagen eine kaleidoskophafte Schilderung dieser Straße.
Ja, absolut. Also kaleidoskopisch kann man es nennen, man kann es auch pointillistisch nennen, also in ganz vielen kleinen Pünktchen gearbeitet. Das ist ja tatsächlich so, die Form, die du ansprichst, ist eben schon sehr interessant. Manchmal geht ein Kapitel oder ein Abschnitt nur wenige Sätze und ich glaube, die längsten gehen so 4 bis 6 Seiten lang.
Genau, also sogar mitunter sogar nur eine Ellipse, nur ein Hauptsatz, ein Gedanke, ganz kurze Kapitelchen.
Genau, und das Interessante daran ist schon, dass durch dieses Figurentableau, du hast es genannt, also da gibt es unter anderem einen Antiquar, der da gerade einzieht mit seinen 17.000 Folianten. Dann gibt es Immobilienmakler, die in der Heidestraße ein paar Mietshäuser sich erschleichen wollen zu sozusagen günstigen Konditionen, indem sie denen unter anderem das Gas abstellen, den Mieterinnen und Mietern. Und es gibt eine Blumenhändlerin, die ihrer unerfüllten Liebe unabgesendete Briefe schreibt. Also das ist alles schon sehr interessant. Man muss nur tatsächlich sagen, es ist jetzt kein Buch zum Nebenbeilesen, weil man kann das nebenbei lesen, glaube ich. Nur das Problem ist, dann verstehst du die einzelnen Versatzstücke nicht. Also es tauchen ja Figuren ab und zu auf und dann kommen sozusagen die Figuren irgendwann 50 Seiten später mal wieder. Und da die Stränge in der Hand zu behalten, das ist, glaube ich, so die Herausforderung. Und das ist auch mein erster Kritikpunkt. Es ist ganz selten eigentlich deutlich, zumindest zu Beginn, wer spricht denn da eigentlich? Und weil du das auch am Anfang erwähnt hast, wer ist denn die Protagonistin? Ist die Straße die Protagonistin an sich? Gibt es Figuren, die herausragen, die in irgendeiner Art und Weise die Handlung, welche soll das sein, vorantreiben? Wie hast du das Ganze gesehen?
Ja, genau. Also in der Tat ein Stimmengewirr könnte man es auch nennen. Und da könnte man dem Buch jetzt zugute halten, dass da dann vielleicht doch auch Form und Inhalt ein Stück weit miteinander korrespondieren. Ja. Insofern als eben auch dieses, die Straße ist wahrscheinlich schon die Hauptfigur. Ne? So ist es jedenfalls auch in den bisherigen Besprechungen, die durch die Bank weg eigentlich positiv waren,
sehr,
die uns aufgefallen ist, die dann immer eigentlich festgestellt worden ist als Held des Romans, eine Straße, eine Heldin. Und da gibt es ja nun auch manchmal, das kennen wir, wenn wir in eine belebte Straße gehen, wo es Cafés gibt, wo es andere Geschäfte gibt, wo Menschen wohnen, da ist sozusagen so ein Grundrauschen auch, Verkehrsgeräusche vielleicht noch dazu, irgendwo streitet sich vielleicht jemand, all diese Dinge kommen vor und dann schießt das sozusagen auch manchmal wie ein Geräusch einfach aus der Ecke herein, ohne dass man ganz genau sagen kann, wohin das eigentlich gehört. Insofern könnte man da schon noch sagen, das ist so ganz folgerichtig, eigentlich der Anlage des Buches entsprechend. Du hast von den Schwierigkeiten gesprochen, diesem Buch dann zu folgen, wenn man es irgendwie nicht aufmerksam genug liest. Das ist wohl so, wobei ich dann doch dem Buch wiederum zugute halten wollen würde, dass dieser Erzählteppich schon ganz gut gewebt ist. Also man kommt schon mit. Man kann, also es funktioniert erstaunlicherweise. Ja. Man kann diesem Text folgen, ohne dass, mir ging es jedenfalls so, ich mich ständig fragte, warum lese ich das jetzt eigentlich gerade? Ja. Die Schwierigkeiten, die ich mit dem Buch habe, sind eher anderer Natur. Mhm. Ich würde gerne über die Sprache dieses Buches sprechen. Ich bin mir nämlich gar nicht so sicher, wie viele Farben das Kaleidoskop oder das der pointillistische Maler jetzt eigentlich in seinem Malkasten gehabt hat. Mir kam es so vor, als würden doch ziemlich viele dieser Figuren sehr ähnlich klingen.
Ja, total.
Und alle haben sie so einen Hang. Man sagt, dass also Seethaler sich eigentlich immer durch eine sehr schöne Schlichtheit auszeichne. Ich finde, er hat doch schon auch den Hang dazu, sehr poetisch schreiben zu wollen.
Ja,
und dann ist es eigentlich egal, ob es der Antiquar, die Blumenhändlerin oder irgendein Installateur ist, der da spricht. Sie alle haben doch so einen Hang zu solchen Sprachbildern. Und eine Sache möchte ich vielleicht noch sagen, was die Figuren angeht. Also der Antiquar, den du angesprochen hast, der könnte vielleicht die Hauptfigur sein. Ne? Ich habe vorhin in meinem ersten Wortbeitrag gemeint, es gäbe gar nicht so richtig einen Spannungsbogen. Naja, die Geschichte dieses Antiquariats trägt vielleicht schon das Buch insofern, als er am Anfang eröffnet, dann in der Mitte des Buches versucht eben sein Antiquariat zum Laufen zu bringen und dann also am Ende scheitert dieser Versuch und er muss aufgeben und sein Antiquariat wird wieder leergeräumt.
Ja, das waren jetzt ganz viele unterschiedliche Aspekte, die total...
I'm sorry.
Nee, alles gut. Dafür sind wir hier. Die total interessant sind. Also beim Antiquar würde ich dir sogar recht geben. Man kann den als so eine heimliche Hauptfigur sehen, als eine ja auch tragisch scheiternde. Ne? Also mit großem Anlauf versucht er dann dieses Antiquariat da aufzubauen und dann kämpft er ja mit der Feuchtigkeit, mit Brotkäfern, also den sogenannten Bücherwürmern. Er kämpft mit auch der Ablehnung eigentlich zumindest zu Beginn der anderen Straßenbewohner, die haben zwar freuen sich, dass Zitat keine Fressbude dort aufgemacht worden ist.
Teilweise. Jemand sagt auch, ein Café wäre auch gut gewesen.
Ja, das stimmt, genau. Und am Ende, das ist ja sozusagen die Pointe, kommt dann ja tatsächlich eine Frittenbude dahin.
Endlich Fritten statt Bücher.
Ja, genau. Dabei gibt's da schon einen Fleischer und einen Bäcker. Also das ist zum Beispiel eine Kritik, die ich hätte. Das hat sowas wahnsinnig Museales eigentlich, diese ganze Straße. Also es gibt einen Bäcker, es gibt einen Blumenhändler, es gibt eine Fleischerei, es gibt zwei Bars oder ein Mittagsrestaurant und eine Kneipe.
Wie ein Puppenhaus,
genau.
Wenn man sich das ausdenken würde. Was finden die Leute schön und niedlich?
Ja, so ein Wes Anderson-Style. Ne? Du hast sozusagen das Grand Budapest Hotel und schaust sozusagen immer in die einzelnen Zimmer rein. Ja, nur wie realistisch ist das? Also in welcher deutschen oder österreichischen Kleinstadt finden wir heute noch ein derartiges Art zusammengewobenes Ganzes, etwas Organisches, was lebt. Eigentlich beklagen wir ja immer eher Leerstand und das Problem des Einzelhandels mit dem Netz und so weiter.
Nicht in Blankenese natürlich.
Das ist richtig, aber wir haben viele Orte, die eben in Deutschland nicht Blankenese sind. Und
das ist ja das Schlimme, ja.
Ja, und da ist es tatsächlich so, dass wir genau das feststellen können. Und deshalb wäre meine Kritik, mir ist überhaupt nicht klar, in welcher Zeit das spielt. Also es geht immer wieder natürlich mal so, es gibt so Rückgriffe auf den Zweiten Weltkrieg, auf Bombenkrater und so weiter, wo man auch nicht weiß, was das für Legenden sind, die er da sozusagen dann einwebt. Aber am Anfang tragen zum Beispiel die Männer Hüte. Und in welcher Stadt tragen heute noch Männer Hüte? Also das wäre sozusagen meine Kritik, dass das was Museales hat.
Ja, so ein paar Hinweise gibt es dann schon darauf, dass es wahrscheinlich eher in einer Vergangenheit spielt, die nicht allzu weit entfernt ist und vielleicht ja irgendwie auch nochmal, ich meine, das ist ja per se nicht verboten, in einem Roman auch einen früheren Zustand nochmal in Erinnerung zu rufen und zu beschreiben. Dieser Antiquar, ich meine, das ist ja auch ein so beliebtes Motiv, dass man also über Buchhandlungen, Antiquare, Buchhändler, schreibe ich Ihnen an den Buchspazierer, da ist der Kitschverdacht schon immer nicht fern. Nun muss ich allerdings sagen, ich sprach am Anfang von dem letzten Seetaler Buch, von dem Café ohne Namen, das mir wirklich gut gefallen hat, ne, wo es durchaus auch Parallelen gibt. Ne, so ähnlich wie bei dem, was wir jetzt über die Straße gesagt haben, ist das auch ein Buch ohne richtiges, knalliges Ende, sondern dieses Café entsteht und dann verschwindet es wieder leise. So. Was ich damit sagen will, ich hätte vielleicht das Buch trotz der Gefahren, dass es in Kitsch abgleitet, über das Antiquariat lieber gelesen als diesen experimentellen Versuch. Ein Stück weit bringt er da ja zwei Formen zusammen, die er schon entwickelt hat. Es gab einen früheren Roman von Robert Seethaler, Das Feld, wo er die Toten auf einem Friedhof miteinander sprechen lassen hat, sozusagen noch mal wagemutiger, wenn man so möchte. Ist damals eher auch Kritik unterzogen worden, dieses Buch, dass dieses Stimmengewirr auf dem Friedhof nicht so tragfähig war. Und jetzt bringt er sozusagen diese beiden Formate hier zusammen. Ob es wirklich geglückt ist oder dann doch auch ein Hybrid ist, der an beiden Fronten sozusagen, einerseits als Erzählexperiment, andererseits eben als ja nicht wirklicher Roman, dann da nicht so richtig aufgeht, das wäre so meine Befürchtung, ja.
Ja, das sehe ich ähnlich. Und ich würde, weil du das Stichwort Sprechen und Sprache auch nochmal ins Spiel gebracht hast, jetzt gerade auch darauf nochmal Bezug nehmen wollen. Denn das ist mir auch aufgefallen, dass man das Gefühl hat, obwohl er ja ein eher einfaches oder zumindest normal bürgerliches Milieu beschreibt, aber auch Menschen, die dann eben, also im Grunde genommen gibt es kaum jemanden, der irgendwie studiert hat oder so, also das wird zumindest nicht ausgestellt, sondern das sind Menschen, die in der Autowerkstatt arbeiten, die eben im Blumenladen arbeiten und so weiter, und trotzdem ist das sprachliche Niveau bei allen sehr ähnlich. Man hat auch das Gefühl, das Einzige, was er versucht, um das Ganze zu retten, ist, dass er mal so Behördensprache einbaut, mal Briefe, mal Anordnungen, also das sind sozusagen die einzigen Versuche, wo er dann sagt, ich kann übrigens sprachlich auch differenzieren, aber ansonsten finde ich eben auch, dadurch wird das Ganze ein wenig, wie soll man sagen, weniger aufregend. Und von daher finde ich, vielleicht sollte man dort auch nicht Roman auf den Titel schreiben, sondern es ist eigentlich so ein, es ist ein Fragment, weil es kann, natürlich hat es, wenn du so willst, ist es so eine From Dusk Till Dawn Geschichte, die sozusagen den Aufstieg des Antiquariats und den Niedergang und zugleich sozusagen die Miethaie, die dann kommen und dann am Ende sozusagen das Ganze irgendwie auch übernehmen. So kannst du das natürlich lesen, aber am Ende, finde ich, ist das Kaleidoskopische, das Fragmentarische halt das, was das auszeichnet. Und dafür ist es mir dann zu wenig Roman, also du hast zu wenig Handlungsentwicklung. Das würde ich sozusagen noch als Kritikpunkt anbringen.
Ja, ich möchte gerne noch eine Sache anfügen, weil ich dir dankbar nochmal bin für deinen Hinweis auf die einfachen Menschen, die sich Robert Seethaler so gerne vornimmt. Da habe ich ein ganz grundsätzliches Problem mit Robert Seethaler. Ja? Die Leute lesen das so gerne, dass er da so schöne, einfache Bücher über einfache Menschen schreibt. Ich finde das ganz schön überheblich. Mir kommt oft bei Robert Seethaler es so vor, als würde er sich eben Menschen vorstellen, die nicht studiert haben, die keine Schauspieler sind, die keine Bücher schreiben und die einfach so in den Tag hinein leben, komme ich heute nicht, komme ich morgen. Ja. Es gibt so eine Schlüsselszene. Am Ende greift der Antiquar nochmal ein Buch aus dem Regal.
Genau.
Ein Buch von Gottfried Säume. Ich habe den Titel jetzt vergessen. Ein
Wanderbuch. Ich weiß es auch nicht mehr genau.
Autor. Ja. Und er sagt, und ich weiß aber gar nicht so richtig genau, warum ich das rausgenommen habe. Das war einfach richtig und gut. Und das ist so eine typische Robert Seethaler-Sentenz, in Anführungszeichen. Bedeutung, die sozusagen nur durch Unklarheit suggeriert wird, aber gar nicht da ist. Und was mich wirklich stört, ist, dass ich bei Seethaler das Gefühl habe, er denkt, sogenannte einfache Menschen haben keine großen Fragen und keine großen Wünsche und Ziele. Ja. Und das stört mich, weil ich glaube, dass es nicht stimmt und dass man anders damit umgehen sollte und es in diesem Sinne auch einem gar keine einfachen Menschen gibt.
Das stimmt. Und dazu nur noch abschließend, man kann das Ganze ja auch anders schreiben. Das wissen wir von beispielsweise Peter Handke, der Wunschloses Unglück ja genau in so einem Milieu eben auch angesiedelt hat. Und wir wissen es von Arno Geiger, der in Der alte König in seinem Exil ja auch die Geschichte seines Vaters, der dem in die Demenz abgleitet, beschreibt. Und das ist auch ein einfaches Leben, was er schildert, aber in einer ganz anderen und viel näheren und auch bewegenderen Form, das muss man sagen.
Mit anderen Worten, wir haben vielleicht genug über dieses Buch gesprochen.
Ich glaube auch.
Und wir könnten wirklich den Vorschlag mal wieder wagen, Tobias, unser Lesen zu ändern. Was meinst du?
Ja, gerne. Und das Leben ändern wir gleich mit.
Lesen ist Leben.
Ja, das stimmt. Und es verändert, das Lesen verändert auch das Leben. Was wir jetzt in dem Roman, den wir uns jetzt vorgenommen haben, von Martin Pieka, ein Debüt vom Fällen eines Stammbaums, erschienen bei Rowohlt, tatsächlich eben auch feststellen können, dass es das Lesen und Leben verändert. Also Martin Pieka ist ein polnischer Autor, der aber auch einen deutschen Pass hat, der insgesamt 9 Jahre an seinem Romandebüt gearbeitet hat, was er in dem Roman selber auch bekennt. Und eigentlich geht es um sein alter Ego, Marcin, wenn man so möchte. Das ist eben ein autobiografischer Roman. Die Frage, ob der nun autofiktional oder sogar sozusagen sehr nah an seiner eigenen Geschichte ist, die stellt sich, aber die ist eigentlich gar nicht so relevant, weil die Geschichte sehr interessant ist. Er setzt seiner Mutter Regina ein literarisches Denkmal. Die beiden lebten im Frankfurter Raum in einer kleinen Wohnung in einem Pflegeheim oder an einem Pflegeheim, weil die Mutter als Altenpflegerin in Deutschland gearbeitet hat, aber ursprünglich eben aus Polen kam, dort aber nicht bleiben wollte. Also sie hat Polen als Land immer verdächtigt, eigentlich allem Bösen, was es so im Leben gibt, da nicht abhold zu sein, sondern im Gegenteil, dafür verantwortlich zu sein. Und es ist ein Roman, der, wenn man so möchte, eine zweigeteilte Geschichte erzählt. Nämlich zum einen erzählt er die komplexe Annäherung von Pieka an seine eigene Familiengeschichte, weil er am Anfang, und das sagt die Mutter auch, da geht es eigentlich immer darum, dass Familie für die beiden immer nur Mutter und Kind war. Oder Regina und Marcin in dem Fall. Und dann geht es aber darum, dass Pieka im Laufe der Jahre, in denen die Mutter immer stärker abgleitet in die Pflegebedürftigkeit, in den Alkoholismus, sich auch auseinandersetzt mit seiner polnischen Familiengeschichte. Und daher kommt dann sozusagen auch dieser Romantitel vom Fällen eines Stammbaums. Er begreift sozusagen die Familiengeschichte als einen Stammbaum. Und am Ende geht es ihm sozusagen darum, den zu fällen, aber die Geschichten zu behalten, wie er es am Ende so schön sagt. Ich glaube, dabei belasse ich es erstmal.
Ja, ein ganz toller Titel, ne? Vom Fällen eines Stammbaums. Es ist auf dem Cover ist so ein Querschnitt sozusagen von einem Baum abgebildet, der aber auch einmal nochmal vertikal gespalten ist, so dass also zwei Hälften mit Jahresringen übrig bleiben. Es geht wirklich darum, diesen Stammbaum, diesen Stamm auseinanderzunehmen, genau anzugucken und die einzelnen Linien nachzuverfolgen und langsam vielleicht von außen ins Zentrum oder andersherum, je nachdem, wie man das lieber sehen möchte. Nun ist es so, dass wir uns in dem Podcast ja immer vornehmen, zwei Bücher miteinander zu vergleichen, die auf die eine oder andere Weise miteinander zusammenhängen. Bei diesen beiden Büchern stellten wir, nachdem wir entschieden haben, dass wir über sie sprechen wollen, fest, dass es vielleicht etwas schwieriger werden könnte. Wir haben gerade über die formalen Gegebenheiten bei Seethaler gesprochen. Hier, also da das Fragment hier, der autobiografische Roman. Aber es gibt doch einen inhaltlichen Aspekt, mit dem man die beiden Bücher auch zusammenbinden kann. Denn beide Bücher handeln eigentlich vom Miteinanderleben, vom Miteinanderleben auf engem Raum. Ja, das eine ist die Straße, man kennt sich und man ist sich fremd gleichzeitig. Hier ist es noch viel, viel intimer. Es ist also der Protagonist Marcin mit seiner Mutter in einer sehr kleinen Zwei-Zimmer-Wohnung und einem Flur dazwischen. Und diese Mutter, die also sehr schwer alkoholkrank ist im Verlauf des Buches, die meiste Zeit eigentlich als diese Patientin in dem Buch vorkommt, die lässt immer die Zimmertür offen und hat die Angewohnheit, sich dort volllaufen zu lassen und laut Fernsehen zu gucken und im Wechsel den Fernseher oder die Wände anzuschreien.
Ja.
Und der junge Marcin, der, also noch, oder der junge Mann, der zum jungen Mann wird, jedenfalls im Laufe dieses Coming-of-Age-Romans, wie man wohl auch sagen könnte, kann das eigentlich nicht ertragen. Und fragt sie immer wieder, redest du mit mir? Warum redest du nicht mit mir? Und die Mutter verteidigt sich. Ich bin in meinem Haus. Ich darf machen, was ich möchte. Es ist jetzt verboten, mit den Wänden zu reden. Ich spreche mit den Wänden. Und Marcin behilft sich, indem er in seinem Zimmer, wo er, wenn er dort sitzt, eigentlich meistens Computer spielt, World of Warcraft, aber auch Hausaufgaben erledigt und Gedichte schreibt, eine ganz eigenartige Verknüpfung eigentlich von Interessen und Aktivitäten, dass er dort ganz laut Metal-Musik laufen lässt. Dann also gibt verschiedene Bands, die eine große Rolle in diesem Buch spielen.
Linkin Park vor allem.
Vor allem Chester Bennington und Linkin Park. Es kommt ganz am Anfang eigentlich schon diese sehr schmerzhafte Feststellung. Chester Bennington nimmt sich das Leben und Martin Pirker stellt dann fest, oder die Figur, die er in diesem Buch sprechen lässt, dass er eigentlich der Grund sei, dieser Chester Bennington, dass er sich nicht das Leben genommen hat.
Ja.
Also Musik spielt eine ganz große Rolle. Und was ich vielleicht nur noch anfügen möchte, dieses Buch, das konfrontiert einen mit seiner Rohheit.
Ja.
Es ist ein ganz, es ist kein geschliffener Stein, sondern es ist ein massives, rohes Werk, voller Wut, voller Trauer. Und dann aber auch voller Lebenslust und voller Freundschaft, das einen sehr, sehr berühren kann. Mich hat es jedenfalls unheimlich berührt.
Da gehe ich total mit. Und das ist ehrlich gesagt auch ein Roman, der einem immer wieder in die Fresse schlägt. Das muss man einfach mal so sagen. Das sagt er an einigen Stellen auch selber. Und gleichzeitig streichelt es einen auch immer wieder sehr zärtlich, weil er ist eben als Lyriker jemand, der mit Sprache umgehen kann. Und ganz genau eben weiß, auch die einzelnen Schattierungen oder die einzelnen Lautstärken immer wieder richtig zu regulieren oder ins Gleichgewicht zu bringen. Das hat mir tatsächlich auch imponiert und ich habe mich an einigen Stellen tatsächlich an den jungen Günter Grass erinnert gefühlt. Ja, es ist tatsächlich so. Es hat nicht nur damit zu tun, dass Pirker unter anderem, wie Grass das auch gerne gemacht hat, ein paar Rezepte eingestreut hat in den Roman. Also unter anderem für Pierogi und für so eine Salzgurkensuppe, glaube ich, war das.
Die also Gerichte von Grass waren meistens ekliger, irgendwelche Kutteln und so ein Kram.
Ja, genau. Und Reich-Ranitzky sagte ja auch mal, man sollte die Fischsuppe von Grass auf jeden Fall meiden. Aber nichtsdestoweniger ist das sozusagen der eine Aspekt, aber noch viel mehr ist es sozusagen diese enorme Energie, die in der Sprache steckt, diese Lust am Fabulieren. Und wir haben am Anfang drüber gesprochen, wenn es einen Punkt gäbe, den man in diesem Buch kritisieren kann, dann ist es, dass es stellenweise doch eigentlich ein bisschen langatmig wird. Mhm. Aber wenn ich jetzt mit Grass anfange, dann muss man natürlich sagen, dann hätte er immer noch 300 Seiten mehr schreiben können, weil Grass ja auch ein Meister des Fabulierens war und genau darin auch irgendwie der Reiz lag. Also
genau. Also ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, ob wir Martin Pirker einen Gefallen tun, wenn wir ihn mit Grass vergleichen.
Ja.
Ne, die Blechtrommel, die dann eben diese fantastischen Elemente drin hat, die eben die Weltgeschichte noch ganz anders mit hat. Das ist vielleicht schon nochmal was anderes, aber ich glaube, ich weiß, was du meinst.
Ja.
Also weil mich an Grass wirklich auch immer anzieht, diese Sprache.
Genau, und darum geht es mir jetzt auf der sprachlichen Ebene.
Nee, da hast du sicher völlig recht. Und aber eben auch, und das finde ich gut, dass du dafür nochmal das Bewusstsein schärfst, es ist eben auch nicht nur ein wütender und ein lauter und ein scharfkantiger Roman, sondern dieser Pirker, der hat gleichzeitig Metal auf dem Ohr und Eichendorff in der Tasche.
Genau.
Ne, im Reklamenheft. Wieder Eichendorff übrigens.
Ja,
Sascha Stanisic hat in seinem Roman Herkunft übrigens auf Eichendorff so großen Wert.
Die Romantik kommt zurück, ich sag's dir. Ja.
Wir müssen vielleicht mal uns um Eichendorff irgendwann kümmern. Ich habe keine besonders intime Beziehung zu diesem Dichter.
Ich halte ihn für einen Taugenichts. das auf jeden Fall gerne. Das können wir gerne mal machen. Ich finde interessant, das sind dann auch so schöne Bilder, die er entwirft. Dann sagt er, er ist auf der Rückfahrt von seinem Kumpel Mowgli aus dem Asylheim und dann schreibt er Gedichte und hat aber kein Papier und dann schreibt er es zwischen die Zeilen von Eichendorff, was natürlich auch grandios ist, auch sowohl in einer Form von Wertschätzung Eichendorff gegenüber als auch in einer grandiosen Selbstüberschätzung natürlich.
Ja. Aber genau, also diese, es kommen in dem Buch übrigens lauter tolle Sätze und tolle Sentenzen vor, Während also Seethaler sich aufplustert und Pseudopoesie schreibt, hartes Urteil, merke ich gerade, aber gut, so ist es eben, hat Pieka wirklich das Vermögen, eben neue Zusammenhänge mit seiner Sprache zu schaffen und zu ganz, ganz tollen Sentenzen zu kommen. Auch auf dieser Ebene hat mich das Buch immer wieder erfreut.
Ja, es gibt einen Satz, der mir relativ am Anfang des Romans im Kopf geblieben ist. Armut bedeutet, einen Vorrat an Angst anzulegen und am Ende des Monats doch hungrig zu sein.
Wahnsinn,
den fand ich grandios und ehrlich gesagt deutet das auch noch auf etwas hin, was ich auch bemerkenswert fand. Man lernt unglaublich viel über die Schwierigkeiten einer Migrationsgeschichte oder eines Lebens als Migrant oder Migrantin in Deutschland. Die Mutter von Martin Pieka war nämlich eigentlich Mathematiklehrerin, hatte also studiert, hat auch selber Gedichte geschrieben und in Deutschland wurde das Studium quasi nur als ein Abitur oder eine Matura, sagt sie, anerkannt und dann musste sie in der Pflege arbeiten, was, wie wir alle wissen, ein körperlich unendlich anstrengender Beruf ist, der auch für jemanden, der offensichtlich mit generationalen oder intergenerationalen Traumata zu tun hat, besonders herausfordernd ist. Das ist das eine. Dann geht es natürlich um Armut und Hartz IV, weil die dann sozusagen immer weiter abgleiten auch. Also der soziale Abstieg wird sozusagen spürbar. Und es geht zugleich, das hast du eben auch schon betont, es geht um Freundschaft. Es geht darum, dass man am Leben bleibt, weil man weiß, man ist nicht alleine auf dieser Welt. Und zu guter Letzt ist es natürlich auch noch eine wunderbare Gelegenheit, Polen mal kennenzulernen, weil das ist auch ein eigener Abschnitt dieses Romans, die erste Reise.
Genau, der Ausgang des Buches eigentlich. Ja, Pieka am Anfang sagt, jetzt mit, glaube ich, 27 Jahren werde ich das erste Mal in mein Heimatland fahren, nach Polen, nach Białystok, an die weißrussische Grenze, wo er herkommt. Ja. Und eben dann der Konflikt mit seiner Mutter platziert wird, die sagt, fahr da nicht hin, da gibt es nichts für dich, das ist alles schrecklich.
Ja, das ist so. Und das Ganze gipfelt dann ja eigentlich gleich zu Beginn auch in einem großen Rant, kann man sagen, der Mutter über Polen und über die Geschichte dieses Landes, was ja über viele Jahrhunderte eine unendlich bewegte Geschichte hatte und über, ich glaube, er sagt an einer Stelle 123 Jahre, meine ich sogar, komplett von der Landkarte verschwunden war. Es gab das Land nicht und gleichzeitig sagt er, dass das polnische Wort Grenzja, glaube ich, vielleicht spricht man es so aus, ich hoffe, dass das sozusagen der Wortstamm für das Wort Grenze ist, was natürlich total ironisch ist für ein Volk, was kein eigenes Land hatte. Also solche kleinen Diamanten, Rohdiamanten findet man immer wieder in diesem Roman. Und ich glaube, man könnte noch ganz viele Aspekte herausheben. Aber das, was ich nochmal, deshalb kam ich da überhaupt drauf, betonen wollte, ist, dass er eben auch seiner Mutter eine eigene Sprache gibt. Und das ist das, was ihn zum Beispiel auch deutlich von Seethaler unterscheidet. Ja. Da, wo alle Figuren gleich klingen, klingt bei ihm keine einzige Figur gleich. Also es ist ein Roman aus der Ich-Perspektive sozusagen weitestgehend. Aber er wechselt dann immer wieder in sehr lange, direkte Reden von der Mutter. Und sie spricht sozusagen so, wie man sich vorstellen würde, dass jemand polnisches Deutsch, also spricht Deutsch mit einem Akzent. Und man könnte sozusagen wahrscheinlich auch das ganze Buch nochmal mit einem Wörterbuch durchgehen und unendlich viele nochmal schönere Sätze finden.
Und diese Sprache ist eben deshalb so schön, weil sie teilweise sehr brutal ist. Aha. Die Mutter in ihrem Zustand schimpft viel, wie man sich denken kann, benutzt Kraftausdrücke. Sie ist aber dann auch wieder sehr zärtlich und sehr schön. Teilweise wird dadurch auch Humor erzeugt, weil sie ein paar lustige Verdreher natürlich auch mit hineinbringt. Das ist schon eine ganz tolle Kunstsprache, die er hier eben auch auf der Länge dieses Romanes durchhält, was auch einfach beweist, was hier für ein dolles Romandebüt vorliegt. Du hast gesagt, er ist auch Lyriker, Gedichtbände gab es vorher schon, aber das eben das Romandebüt. Ja, wir könnten wirklich noch sehr viel länger darüber reden, diese ganzen Identitätsfragen. Ich bin ein hessischer Pole, kommt gleich am Anfang. Und da ist uns beiden natürlich gleich aufgefallen, dass hier jemand Pate gestanden haben könnte für diese Formulierung, der später in dem Buch dann auch nochmal einen sehr schönen Gastauftritt hat. Marcel Reich-Ranitzky ist natürlich gemeint. All das können vielleicht viele, hoffentlich sehr, sehr viele Leser und Leserinnen selber entdecken. Denn Robert Seethaler hat schon sehr viele Leserinnen. Ja. Martin Pieker sollte ganz viele bekommen. Das wäre eine gute Sache.
Das ist so. Da gebe ich dir vollkommen recht. Wir haben heute gesprochen über Robert Seethalers neuen Roman Die Straße, erschienen bei Klaassen, und Martin Piekers Debütroman Vom Fällen eines Stammbaums, erschienen bei Rowohlt. Pascal, ich würde sagen, liegen Sie bequem.
Lesen Sie ein Buch.